Ich liebe es, in großem Format zu malen, weil das gibt mir ein Gefühl, dass die Leinwand grenzenlos ist. Das ist wie für mich, in einer See zu schwimmen, statt in einem Schwimmpool zu schwimmen, wenn ich auf großer Leinwand arbeite.
Heute zu Gast die Malerin Xiao Wang. Xiao kommt aus China und hat aufgrund der deutschen Malerei ihren Weg nach Deutschland gefunden und zeigt jetzt hier demnächst eine sehr große Ausstellung. Und wie sie an ihren Bildern arbeitet und überhaupt zur Malerei gekommen ist, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Heute zu Gast die Malerin Xiao Wang. Xiao, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Johann, danke fürs Einladen.
Xiao, am meisten interessiert mich eigentlich immer, wie meine Gästinnen zur Kunst gekommen sind. Wie bist du zur Kunst gekommen?
Eigentlich, mein Vater ist auch ein Maler und als ich Kind war, hat er immer zu Hause gemalt. Als ich Kind war, liegt es schon immer unfertige Ölmalerei oder Ölmaterial. Ich denke, Kunst ist schon immer wie Luft bei mir.
Und du malst abstrakt. Malt dein Vater auch abstrakt?
Ja, er malt auch abstrakt. Aber am Anfang hat er figurativ gemalt, aber nicht so figurativ. Und irgendwann hat er auch immer mehr und mehr zur abstrakten Richtung gewandelt.
Ah, okay. Und sag mal, er ist auch professioneller Künstler. Also er lebt von seiner Kunst.
Ich denke halb halb.
Ah, okay, was ist die andere Hälfte?
Die andere Hälfte hat, er hat einen normalen Job, aber er hatte sehr viel freie Zeit. Deswegen, er hat auch ein richtiges, großes Atelier und malt jeden Tag.
Ah, okay. Und was ist der andere Job?
In China. Und er kümmert um die Umwelt. Zum Beispiel, die gehen mit dem Schiff und schauen, dass es sollte alles sauber bleiben oder auf der Straße. Und es soll keine illegal Laden geben und sowas.
Okay, entschuldige meine Neugier. okay, das heißt also, du hast schon als kleines Kind mit deinem Vater zusammengemalt oder nur das mitbekommen?
Er hat als ich Kind war, hat er zuerst immer bei dem Schlafen Geschichte über Van Gogh, Gauguin oder Monet, alle diesen Künstler erzählt. Diese Geschichte von diesen großen Künstlern. Und er hat auch sehr viel Künstlermagazin, chinesische Künstlermagazin und auch Katalog. Aber diese Katalog sind von ein bisschen älteren Künstlern, aber auch chinesische traditionelle Malerei. Und immer im Sommer, bei den Sommerferien, hat er mich gesagt, ah, du kannst das ein bisschen lernen und nachmalen. Und da habe ich schon als Kind war immer während Freizeit Katalog nachgemalt oder einfach so gelernt. Dann hat er mich auch gesagt, wie kann ich verbessern oder so.
Okay, wann ging das los?
Sehr klein. Ich kann nicht mehr erinnern, wie alt ich damals war.
Interessant. Und dann hast du Schulabschluss in China gemacht?
Genau, ich habe in China normales High School, Kunstakademie, alles fertig gemacht. Auch in professioneller chinesischer Kunstakademie habe ich einen Bachelor gemacht, 4 Jahre. Und nach dem Abschluss war ich 22, dann bin ich nach Deutschland gekommen.
Ach, du hast schon in China an der Kunstakademie studiert?
Genau.
An welcher?
Sichuan Fine Art Institute.
Und das ist in?
Das ist in Südwest. Ist auch eine der sehr wichtigen chinesischen Kunstakademie, weil chinesische zeitgenössische Kunst hat diese Kunstakademie sehr viel gebracht.
Okay, erzähl mal, ist das in deinem Heimatort oder wo ist das?
Das ist in meiner Heimatregion. Meine Heimat ist in einer noch kleineren Stadt neben dieser Stadt Chongqing. Und diese Kunstakademie ist in Chongqing. Aber damals brauchen wir 4 Stunden mit dem Auto zu Chongqing zu fahren.
Um ein Verständnis davon zu haben, wie groß ist dein Heimatort? Weil wahrscheinlich immer noch eine Millionenstadt, oder?
Genau, ich denke, das ist ungefähr 1 Million, ja.
Und dann der Ort, wo die Kunstakademie war?
Die Kunstakademie ist eine große Stadt. Und diese Region ist ungefähr 17. Aber Chongqing und alle anderen kleine Städte in der Nähe, die alle zusammen haben 34 Millionen, ist eine der größten Städte in der Welt.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie muss man sich das vorstellen mit den, also in Deutschland ist es ja so, dass man bei Professoren und Professorinnen studiert und es Klassen gibt. Also später hast du ja an der HFBK in Hamburg bei Anselm Reile studiert und bei Büttner, glaube ich. Ne?
Genau, genau.
Und wie ist das System an der Kunstakademie in China gewesen?
Okay, in Kunstakademie in China lernen wir immer bei einer Klasse. Und dann gibt es verschiedene Professoren in dieser Klasse. Es gibt einen Professor für Zeichnen, es gibt einen Professor für Malen mit Ölmalerei oder Theorie. Die Beziehung mit einem Professor ist nicht so eng wie an der HFBK.
Okay, das heißt, es gibt einen Klassenverbund und der bleibt gleich und dann kommen immer Professoren dazu,
genau,
zu
genau.
Schwerpunkten.
Ja.
Und ist es sehr akademisch gewesen mit Aktzeichnen und mit sehr handwerklich?
Sehr handwerklich. Zuerst, wenn wir diese Academy in China bewerben, müssen wir mindestens ein Jahr sehr intensiv nur wegen Maltechnik trainieren. Zeichnung, Stillleben malen mit Wasser, Watercolor und Ölmalerei und auch Bleistift.
Findest du das sinnvoll?
Damals finde ich ein bisschen sinnlos, aber jetzt finde ich sinnvoll, weil ich denke, das hat mich auch sehr viel geholfen, alle diese Technik gut zu beherrschen.
Und Kunstgeschichte ist auch ein Thema?
Kunstgeschichte ist ein sehr großes Thema. Wir müssen alles aufwendig lernen. Chinesische Kunstgeschichte und auch Westernkunstgeschichte.
Auch, ja?
Von Antiken bis zum Zeitgenössisch.
Bis zur Zeitgenössisch.
Und ich glaube, Antike, Renaissance, all das müssen wir viel mehr lernen. Ganz zeitgenössisch ist Auswahl. Du kannst auswählen, aber du musst nicht.
Aber man beschäftigt sich auch mit Duchamp und so weiter.
Genau, genau. Wir müssen auch Prüfungen machen.
Okay, also sehr schulisch.
Genau.
Oh ja. Ich habe deshalb keine Kunstgeschichte studiert, weil in Marburg hörte die bei Duchamp auf.
Oh, ja. In China ist auch ein bisschen so.
Und dann hast du deinen Abschluss in China gemacht. Und wie bist du auf Deutschland gekommen?
Als ich in China war, habe ich auch gemerkt, in chinesische Kunstakademie ist noch nicht ganz so offen oder ist noch nicht wirklich so zeitgenössisch, wie ich erwartete. Und das ist auch, manchmal fühle ich mich, dass ich nicht ganz was ich will. Und ich möchte unbedingt meine Horizonte öffnen. Ich möchte unbedingt zu der Welt da draußen gehen und schauen, was da draußen passiert, wo die neueste, wo die zeitgenössischste Ort die Kunst aussehen. Und ich war damals sehr begeistert von Expressionismus und Neo-Expressionismus von Deutschland. Mhm. Und ich war auch sehr begeistert von deutscher Philosophie und deutscher Musik. Mhm. Und die drei Gründe hat mir zu Deutschland gebracht.
Also gar nicht so sehr die zeitgenössische deutsche Kunst, sondern eher die jüngere zeitgenössische Kunst.
Genau, mehr wegen der Malerei.
Also Kirchner und...
Ich denke mehr so wie... Peter Doig, Daniel Richter, sowas.
Ah, okay. Also eigentlich wolltest du eigentlich nach Düsseldorf?
Nee, eigentlich...
Oder der Peter Doig war in Düsseldorf und der Daniel Richter in Wien, oder?
In Wien, ja. Aber damals habe ich nur so einen Eindruck, alle diese Künstler sind in Deutschland oder so. Deswegen möchte ich einfach zuerst auch nach Deutschland kommen.
Ah, und wie war das? War das schwierig?
War sehr schwierig, ja. Weil damals kenne ich niemanden in Deutschland und... ich denke, die Verbindung war nicht so eng zwischen diesen deutschen Kunstakademie und chinesischen Kunstakademie. Und wir haben damals auch zu einem Institut, Vermittlungsinstitut gegangen, wo der für mich ein bisschen bewerben kann bei dem Sprachschule und so. Das war sehr schwierig, weil wir kriegen nicht so viele richtige Infos.
Und du warst 22?
Genau.
Ja, und deine Eltern haben dich aber immer dabei unterstützt?
Genau, meine Eltern waren ganze Zeit dabei. Wir haben zusammen dieses Institut gesucht und zusammen meine Passport, Visa, alles vorbereitet.
Und ist es schwierig, aus China wegzugehen? Also ich meine, in Deutschland ist es wahrscheinlich nicht so einfach, weil es einfach ein Drittland ist. Man braucht ein Studentenvisum dann wahrscheinlich, ne? Erstmal einen Platz und dann ein Studentenvisum. Und aus China wegzugehen ist aber kein Problem.
Ja, aus China wegzugehen ist kein Problem. Aber wir müssen in China schon einen Sprachkurs bewerben und Zulassung bekommen und schon alle Geld überweisen und muss auch genügend Geld auf eine deutsche Bankkonto haben, damit wir beweisen kann, dass ich dort leben kann. Wir müssen schon ein Bankkonto in Deutschland öffnen und auch Krankenversicherung und alles.
Und das ist wahrscheinlich schon super schwierig, überhaupt erstmal ein Konto
genau,
zu öffnen.
Genau, weil
ne?
Damals verstehe ich gar kein Deutsch.
Ja, Wahnsinn. Und du hast Deutsch dann schon in China angefangen zu lernen?
Genau, in China habe ich halbes Jahr gelernt und dann bin ich nach Braunschweig gelandet und habe dort diesen Sprachkurs besucht
ja.
Und habe in Braunschweig noch ein halbes Jahr Deutsch gelernt.
Und du hast dich erstmal an der Kunstakademie in Braunschweig beworben?
Ich habe die Kunstakademie in Braunschweig beworben und auch Düsseldorf und Hamburg.
Okay, und dann wurdest du in Hamburg genommen?
In Hamburg und Braunschweig wurde ich beide Zulassung bekommen und dann habe ich Hamburg ausgewählt.
Ah, okay, und du hast aber bist erstmal nach Braunschweig gegangen?
Genau, weil ich niemand kenne in ganz Deutschland ja. Und ich kenne nur eine Mädchen, sie hat einen Bekannten in Braunschweig, deswegen hatte sie diese Freundin von die Freundin eine kleine Wohnung für mich organisiert. Aber als ich nach Braunschweig gegangen war, war sie schon nicht mehr in Braunschweig.
Und erzähl mal, wie war das für dich, dann nach Deutschland zu kommen?
Das war alles sehr cool, aber am Anfang an natürlich, ich fühle mich sehr einsam, weil ich niemanden kenne. Alle meine Familien sind in China. Ich habe keine Freunde hier und die Sprache ist auch schwierig. Und Deutschland hat sehr wenige Menschen als in China. Manchmal, wenn ich auf der Straße bin oder am Abend, wenn ich alleine in meinem Zimmer bin, fühle ich mich, dass die ganze Welt nur ich alleine bin.
Und dann bist du nach Hamburg und da, wie geht das los? Fängt man dann erstmal mit dem Grundkurs an oder geht's gleich in die Klasse, weil du ja schon einen Abschluss hattest?
Ja, ich habe bei der Bewerbung schon sehr fleißig mit dem HFBKBH kommuniziert. Ich habe gefragt, ob ich meine Credits in China Kunstakademie hier ein bisschen transportieren kann, dann meinte die ja, ich soll alles diese Noten übersetzen und Bescheinigung machen und dann können die Professor fragen, ob es alles okay ist, auch mit meinen Arbeiten, die ich in China gemacht habe. Und dann hat Professor Büttner gesagt, ich kann direkt vom vierten Semester anfangen.
Und hast du dir den Büttner ausgesucht oder hast du dich beworben und der Büttner hat gesagt, die Xiao hätte ich gerne in meiner Klasse. Wie läuft das ab?
Ich habe eigentlich am Anfang an, als ich die Kunstakademie bewerben, habe ich bei alle Kunstakademie ein, zwei Professor ausgesucht. Und bei Hamburg habe ich am Anfang an schon Anselm und Büttner ausgesucht. Aber die Tutorin oder der Tutor von Anselm-Klasse hat mich nie geantwortet.
Ja.
Und bei Professor Büttner hat Susanne damals, sie ist schon leider gestorben, sie hat mich geantwortet und meinte, ich kann mal meine Mappe schicken und so.
Und du hast dir die Position ausgesucht, wo du irgendwie eine Verbindung gesehen hast oder die du interessant fandest?
Genau, wo ich auch die Arbeiten von dem Professor mag.
Und wie sah deine Malerei damals aus? Hast du quasi auch schon abstrakt gearbeitet und wann hast du sozusagen deine visuelle Sprache gefunden?
Ich glaube, ganz am Anfang an habe ich ein bisschen deutsche Neo-Expressionismus-Richtung gemalt mit sehr starker Farbe. Aber das war nicht ganz abstrakt, sondern es gibt schon ein bisschen Körper, Mensch-Körper-Figur, mhm. Aber das ist ein bisschen zwischen figurativ und abstrakt. Und dann bin ich langsam weiterentwickelt und hat meine Sprache gefunden. Aber ich glaube, was mich am beeindruckendsten ist, als ich nach Deutschland gekommen war, in Kunstakademie, habe ich wie immer, wie gewohnt, Professor Büttner gefragt, wie denkst du meine Bilder, wie kann ich verbessern, was sagst du dazu? Weil in China fragen wir immer ganz viel zu Professor und Professor gibt auch immer sehr genaue Vorschlag.
Mhm.
Du sollst hier noch eine Farbe dazu machen,
ja.
Hier noch eine Wolken, sowas.
Ja.
Und dann bin ich rausgekommen, um totale Freiheit zu holen, aber ich bin so aufgewachsen, deswegen mache ich immer das gewöhnt Sachen. Dann hat Professor Büttner mir gesagt, damals habe ich einen Nicknamen, heißt Sissi, dann hat Professor Büttner gesagt, Sissi, ich kann nicht dir sagen, was du machst, ich kann dir nicht jedes Mal sagen, ob das Bild gut ist oder nicht.
Ja.
Du musst deinen Weg selber finden.
Und das war aber noch in der Phase, wo du...
Bei dem ersten Jahr.
Wo du selber sagen würdest, du warst noch auf Findungssuche.
Genau, ja. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, aber auch meine Tür ganz geöffnet.
Ja.
Dann bin ich nicht mehr auf der Suche von, was andere Leute das sehen oder denken. Und ich bin dann ins Bibliothek gegangen, ganz viel Bücher und Katalog angeschaut, auch Künstlermagazin. Und ich habe überall die Museumausstellung oder immer wenn ich in eine neue Stadt gehe, gehe ich Ausstellung schauen ohne Ende. Ich habe dann vielleicht 4, 5 Jahre immer so gemacht, ganz intensiv alle Kunst so viel wie möglich zu schauen, zu besuchen.
Interessant. Das heißt aber, sein Hinweis, nicht zu sagen, hier musst du die Komposition verbessern oder was weiß ich was, sondern zu sagen, du musst das selber hinbekommen, hat dir quasi noch gefehlt als Hinweis, ja?
Genau, muss einfach wirklich suchen, was ich ganz innen, was ich brauche, was ich mich selber gefehlt.
Und denkst du, es ist wichtig, als Malerin viel Malerei zu kennen, also Walter Störer, oder ich weiß nicht, alle Formen, Beiträge der abstrakten Malerei der letzten Jahre, die hast du dann quasi alle studiert?
Ich habe alle studiert und auch nicht nur abstrakte Richtung, auch figurativ oder minimalistisch und alle möglich in dem zeitgenössischen Konzept und auch Konzeptkunst oder Installation oder Video. Ich habe alle studiert, aber meistens über Malerei. Und dann habe ich immer Notizen gemacht, wenn ich Künstler sehe, wo ich gut finde oder welche Bild ich gut finde, mache ich Notizen oder fotografiere ich das und dann analysiere ich das, weil ich kann nicht zu viele Vorbild haben. Ich muss immer auswählen, von wem und wem finde ich gut. Aber ich habe immer verschiedene Richtungen. Es gibt immer verschiedene Richtungen, die mich interessieren. Manchmal bin ich in 2 verschiedene Richtungen sehr interessiert, dann mache ich 2 verschiedene Formate, ein größeres Format und ein kleineres Format. Bei dem großen Format male ich eine Richtung, die mich sehr gerne machen möchte. Mhm. Und bei dem kleineren Format male ich dann zum Beispiel sehr reduziert, minimalistische Bild, einfach nur ein paar Linien. Mhm. Aber bei dem großen Format ist sehr farbig, mehrere Geschichten. Einfach so, ich habe einfach alles ausprobiert, einfach, ich lasse mich frei entwickeln, weil ich denke, es macht keinen Sinn, mich zu beeilen. Ich muss nicht so schnell eine feste Richtung finden, weil ich bin noch in Kunstakademie, ich bin hier gekommen, um alles auszuprobieren und um zu suchen. Deswegen habe ich immer nach Auswählen, analysieren, alles ausprobiert, langsam meinen Weg gefunden.
Okay, also viel anschauen und viel probieren und die Bilder malen und sie dann anschauen, wie sie im Ergebnis werden. Und wie, erzähl mir, du warst dann, bist dann von Büttner zu Reile gewechselt?
Ja, ich habe bei Büttner meine Bachelor fertig gemacht und dann habe ich bei Heile meine Master gemacht.
Und der hat ja auch eine sehr, wie soll man sagen, offene Form des Unterrichtens, ne? Und ich glaube, es ist einer der wenigen, die sich auch mit dem Kunstmarkt beschäftigen.
Genau, ich glaube, die einzige vielleicht an der HFBK.
Und erzähl mal, weil das, was mir da durch den Sinn kommt, ist auch diese Geschichte, es gibt ja auch dieses Verständnis von quasi dem Malergenie, der einfach Bilder aus sich selbst herausproduziert, ohne auf die Kunstgeschichte oder Gegebenheiten zu achten. Und der Anselm hat mal erzählt, dass der Tom Schilling für seine Recherche über diesen Gerhard Richter Film hospitiert hat in der Klasse und total irritiert war, warum so viel diskutiert wird und warum man, es gibt ja dann so Klassentreffen und dann wird die eigene Arbeit präsentiert und dann wird die von den anderen kritisiert und man muss sie verteidigen, eigentlich so wie, ich glaube, ich habe ja leider nicht studiert, aber in anderen Hochschulkonstellationen ähnlich. Und das eben so eine richtige inhaltliche Auseinandersetzung und Arbeit ist. Und der so ein bisschen dachte, wann wird denn gemalt? Und die Idee hatte von so einem, wie dieser Film auch, den ich finde, der schrecklich daneben gegangen ist, als würde sozusagen der Blitz in den Maler, in die Malerin einschlagen und dann kommt die Kreativität raus. Wie läuft das ab? Also man präsentiert die Arbeiten, also wie muss man sich das Kunststudieren vorstellen?
Ich denke, Künste kann man grundsätzlich nicht wirklich studieren, weil viele kommt auch aus der Person selber. Aber genau was du erzählt hast, haben wir genau so gemacht. Bei jeder Klasse ist ganz anderes. Aber bei Ansam-Klasse gibt es jede Woche einmal Klassentreffen von 12 Uhr bis 6 Uhr. Er kommt jede Woche einmal nach Hamburg. Und jede Studentin kann einmal im Semester ein Einzelgespräch mit Ansam vereinbaren. Und dann kann man auch über persönliche Probleme oder alles mit Ansam sprechen. Und bei dem Klassentreffen würde jedes Mal zum Beispiel 3-4 Studenten ihre Arbeiten präsentiert und dann würde es diskutiert und Vorschlag gegeben oder kritisieren oder motivieren, alles Mögliches.
Und in dieser Zeit hattest du aber das Gefühl, du bist angekommen mit deiner Arbeit. Dass man eben so merkt, man hat jetzt den Weg gefunden, den man einschlagen will und hat die Formsprache und das Thema gefunden, mit dem man sich als Künstlerin, als Künstler befassen will?
Ich denke, ich habe es bei meiner Bachelor-Abschlussphase bei Bildner schon meine Sprache gefunden, aber das war eine sehr frühere Phase, aber in dieser Zeit habe ich schon diese Sprache ein bisschen gefunden und bei Ansheim habe ich diese Sprache dann noch mehr weitergegangen und weiterentwickelt, weil wenn du meine Bilder bei meiner Bachelor-Abschlussausstellung anschauen, dann sieht man schon diese dynamische Lilien oder diese Farbekombination.
Wie fing das dann an mit dem Ausstellen? Also ab wann hast du angefangen, dich um Ausstellungen zu bemühen und wie aktiv kann man das überhaupt selber machen als Künstlerin?
Als ich in China war, habe ich schon angefangen, Ausstellungen zu machen. Dann habe ich damals sogar auch Installation mit Video und so gemacht.
Ach ja, okay. Ja. Also du hast in allen Medien experimentiert.
Genau, ich habe auch Performance gemacht. Ja, ich habe schon sehr viel ausprobiert, als ich gesagt habe, nicht nur in Malerei. Und auch als ich in New York austauschen war, habe ich auch jede Woche eine Performance gemacht.
Okay, wow, die kenne ich gar nicht. Was waren das für Performances?
Ich zeige das auch nicht, weil, okay. Weil ich denke, das ist noch in einer ganz Anfangphase.
Ist nicht Teil deiner Arbeit sozusagen.
Und ich will nicht, dass man mich, ich möchte zuerst in die Malerei konzentrieren und zuerst so weit gehen wie möglich, so gut machen wie möglich. Aber ich bin ganz offen für alle Medien und Möglichkeiten. Ich bin auch eine sehr neugierige Person. Und genau, ich probiere gerne aus. Aber ich denke, bei jeder Richtung braucht man genauso viel Mühe und Zeit wie bei meiner Malerei. Deswegen möchte ich zuerst auf meine Malerei konzentrieren.
Und wie ging das los? Weil du hast jetzt ja schon eine total beachtliche Karriere. Du arbeitest mit uns, du arbeitest mit Perrotin, mit Massimo De Carlo, mit Tang Contemporary, einer der renommiertesten Galerien in China und Hongkong. Mich hatte damals vor vielen Jahren Anselm auf deine Arbeit hingewiesen und hatte mir nahegelegt, mir die Ausstellung anzugucken hier in der kleinen Galerie um die Ecke, Soy Kapitän. Wie hat sozusagen deine Karriere so Fahrt aufgenommen?
Ich glaube, viele Leute denken, dass meine Karriere innerhalb in 1-2 Jahren plötzlich auf die Decke gegangen ist. Aber eigentlich, ich habe zuerst 10 Jahre Kunst studiert. Ich habe auch schon als sehr jung war angefangen, mit Kunst zu beschäftigen. Und seitdem ich Titian kennengelernt habe, vor 6 Jahren haben wir wirklich angefangen, intensiv professionell als Künstler meine Karriere aufzubauen. Wir gehen überall diesen Art Fairs besuchen, Art Basel Hongkong, Art Basel Basel. Und wir haben dich auch immer an der Art Basel Basel und Art Basel Hongkong getroffen und haben dich auch Hallo gesagt. Und wir besuchen auch überall die großen Ausstellungen in den Galerie und im Museum. Wir gehen sehr oft zu Opening, um eine Networking zu bauen. Aber gleichzeitig male ich auch immer sehr fleißig im Atelier. Ich glaube, ich bin immer die am meisten im Atelier bin, in die ganze Kunstakademie, in meiner Bachelorzeit und meiner Masterzeit. Mhm. Ich denke, die ganze HFBK kann das sehr gut beweisen. Ich bin immer die Einzige, die jeden Tag kommen und vom Vormittag bis zum Abend. Ich denke, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit gebraucht, bis zu meiner Sprache zu finden oder zu entwickeln. Genau, ich denke, das ist ein langer Weg. Vielleicht seit 7 Jahren arbeiten wir daran.
Und das heißt, du fährst überall hin, auch um mit den Leuten im Kontakt zu sein, aber auch um dir das alles anzugucken.
Man kann
ja unheimlich viel dann auf so einer Kunstmesse komprimiert sehen, was gerade so passiert und welche Tendenzen es gibt und die dich dann irgendwie bewusst oder unbewusst beeinflussen wahrscheinlich, ne?
Genau, das war sehr wichtig, dass wir so oft, so intens diese verschiedenen Ausstellungen und Art 4 besucht haben, weil ich muss auch zuerst wissen, was die Leute genau macht. In meiner Generation oder in der früheren Generation, was macht die Malerei, wie weit ist die Malerei gegangen, was macht die Leute in dieser Zeit? Und ich muss auch alle diesen Galerien kennenlernen. Ich kenne nicht so viele Galerien am Anfang an. Wegen diesen Ausstellungen und Art 4 Besuchen habe ich langsam alle diese wichtigen Galerien kennengelernt. Ich habe einen Überblick in meinem Kopf. Ich glaube, das war alles sehr wichtig und gleichzeitig müssen wir auch diese Networking aufbauen. Aber am Anfang an war sehr schwierig, weil ich bin sowieso niemand kennt mich, niemand ist an mich interessiert. Aber wenn du mehreres Mal mit diesen Leuten begegnen, langsam kennen die Leute dich und dann langsam sind die auch an dich interessiert. Und wir haben auch immer sehr krasse Werbung für mich gemacht.
Ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wenn man merkt, dass jemand sich für das interessiert, was man selber macht. Also ich hatte das ganz am Anfang in meiner Galerie. Vor 20 Jahren habe ich mir irgendwie alles, jede Künstlerin, jeden Künstler, der mit einer Mappe reinkam, angeguckt, bis ich irgendwann gemerkt habe, die meisten haben gar nicht geguckt, was ich eigentlich mache, sondern wollten halt einfach nur irgendeine Galerie haben. Aber wenn man merkt, es setzt sich jemand inhaltlich mit dem auseinander, was man in seinem eigenen Programm macht, ist man auch eher bereit, sich damit auseinanderzusetzen, was diese Person macht, die sich sozusagen mit einem selbst beschäftigt hat. Ich habe neulich dich im Atelier besucht und wir haben Bilder angeschaut und überlegt, wie funktioniert jetzt hier für die Ausstellung. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, dass wenn die unterschiedlichen Werkphasen der jüngeren Zeit nebeneinander zu sehen sind, wie extrem unterschiedlich es doch ist, wenn man das sozusagen direkt sieht. Also wie viel Evolution und Dynamik dann in den Bildern ist, was ich glaube vielen gar nicht so auffällt, wenn die ein Bild vereinzelt sehen, nicht sozusagen in der detaillierten Betrachtung zu einem anderen. Erzähl doch mal, wie du arbeitest, also zum Teil machst du ja auch sehr große Bilder, wie du da vorgehst.
Ich liebe es, große Format zu malen, weil das gibt mir ein Gefühl, dass die Leinwand grenzenlos ist. Weil wenn die Format so groß ist, dann kann mein Körper nicht sehr schnell auf eine Sekunde oder ein paar Minuten jede Ecke erreichen. Deswegen, das ist wie für mich, in einer See zu schwimmen, statt in einem Schwimmpool zu schwimmen, wenn ich auf großer Leinwand arbeite.
Ah, verstehe. Aber ist es schwieriger, gute kleine Bilder zu machen als große?
Eigentlich am Anfang an kann ich besser kleinere Bilder malen als große Formate malen, weil ich habe manche Formate nie probiert. Ich habe immer ein bisschen größer und größer gemalt und langsam kann ich mit Übungen auch die große Format beherrschen. Aber jetzt bin ich kurz davor oder ein paar Monate vorher bin ich in einer Phase, dass ich keine Lust mehr, kleine Bilder zu malen, weil kleine Form ist irgendwie schwieriger für mich als große Format zu malen, weil die kleine Format ist auch sehr begrenzt. Mhm. Du bewegst dich und dann bist du schon raus okay. Von der Leinwand. Ja. Oder das ist ein bisschen schwieriger, eine schöne Bildaufbau zu machen. Deswegen habe ich auch einige Zeit gebraucht, wieder an diesem kleinen Format zu arbeiten. Und jetzt kann ich auch sehr gut kleine Formate arbeiten.
Und erzähl mal, wie kommst du an die Leinwand? Also machst du Skizzen oder gehst du sofort an die Leinwand und womit arbeitest du?
Ich mache nie Vorskizzen, aber manchmal male ich ein bisschen Skizzen, aber nur um ein Gefühl von Hand zu kriegen, wie du dich ein bisschen dehnst, bevor Sport machen.
Mhm, so Fingerübung.
Genau. Aber wenn ich anfange zu malen, schaue ich diese Skizze nicht, weil ich habe dieses Gefühl schon gehabt in meiner Hand.
Und worauf machst du die Skizzen? Auf Papier?
Auf kleine Papier.
Aber um in die Bewegung zu kommen,
Genau, um zu herausfinden, was für eine Fingergefühl ich habe für heute. Welche Lilien kann ich heute malen? Weil wenn du jeden Tag eine Skizze machst, dann weißt du, du hast wirklich jeden Tag einen anderen Zustand mit deiner Hand.
Ah, ja.
Du malst jeden Tag ein bisschen andere Bildaufbau oder Lilien, wenn du auf Papier malst.
Interessant. Mhm. Und dann machst du das, um sozusagen reinzukommen in die Bewegung?
Genau.
Manchmal, nicht immer?
Sehr selten eigentlich. Okay. Meistens brauche ich das auch nicht.
Und dann gehst du an die Leinwand direkt ran?
Immer direkt ran. Aber bevor ich anfange zu malen, stehe ich schon ein bisschen vor dem leeren Leinwand und denke ich schon, wie wird es ungefähr gehen oder zum Beispiel bei diesem ganz großen Format, diese 3,30 Meter mal 6,80 Meter.
Die wir hinten auf die Altarwand
genau,
hängen. Genau, ja.
Habe ich sogar in der Luft ein bisschen selber probiert.
Ah, bevor du sozusagen mit dem, weil du arbeitest mit dem Oilstick und mit dem Pinsel?
Neulich mit diesem Charco und Oilstick.
Okay. Und das heißt, du simulierst es quasi wie Luftgitarre in der Luft, bevor du dann sozusagen die Leinwand berührst.
Genau, ein bisschen, weil das hilft mir in meinem Kopf schon, das Bild zu malen.
Okay, und malst du dann das Bild in einem Rutsch? Oder fängst du an, hältst inne, guckst, schläfst eine Nacht drüber? Also wie ist sozusagen der Prozess?
Der Prozess ist immer unterschiedlich, aber ich brauche immer ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. Aber diese Vorbereitung bedeutet nicht etwas zu tun, sondern vielleicht auch geistig, körperlich, wie dass ich einfach still sitzen und diese leere Leinwand schauen. Das ist meistens Vorbereitung für mich. Und dann baue ich etwas in meinen Kopf oder einfach. Manchmal ist wie diese Leinwand ist wie ein alter Bekannter. Du musst zuerst hinsetzen mit sie oder ihm sprechen oder auch einfach nur Augenkontakt.
Mhm.
Schweigen ist manchmal auch sehr schön. Du musst nicht immer etwas machen. Aber in dieser Zeit, wo du Augenkontakt mit sie oder ihm hast, hast du schon angefangen zu arbeiten. Diese Kontakte ist schon angefangen.
Mhm.
Und dann fange ich an zu arbeiten. Und in die Mitte würde ich auch oft aufhören, ein bisschen weit weg von der Leinwand gehen oder kurz weg von dem Atelier, damit ich einen frischen Blick bekomme. Weil wenn ich von Anfang an bis zu Ende einfach arbeite ohne Ende, dann bin ich auch versunken an das Bild selber. Dann verliere ich diese größere Vision, mhm, Distanz, mhm, dieser Überblick.
Mhm.
Das ist sehr wichtig, dieser Überblick für mich.
Und jetzt bei dem Besuch ist mir aufgefallen, dass du ja mit auch unterschiedlichen Farben im Hintergrund arbeitest und davon jetzt immer weiter weggekommen bist. Wie kommst du zu denen? Wie werden die aufgetragen?
Das ist für mich jetzt ein Reduzieren-Prozess, weil ich denke, mein Entwicklungsprozess ist schon immer so. In einer Phase mache ich Reduzieren, bis ich es nicht mehr reduzieren kann. Und dann fange ich wieder an hinzufügen, bis es nicht mehr hinzufügen kann. Dann wieder wie ein Kreislauf. Und in diese Reduzierung und hinfügen Prozess bleibt am Ende dann nur die wichtigste Element und Sprache.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, das wird immer mehr. Und dann nimmst du es wieder weg. Aber durch
genau.
Das Interessante ist, dass durch den Prozess und die künstlerische Evolution ist dann die Reduzierung zu der vorhergehenden Reduzierung eine vollkommen andere.
Genau, das wird immer verbessert und die nicht so gut würde oder nicht so wichtig Sachen ist, würde ich weggeben und dann kommt auch neue Material und neue Technik. Aber bei dieser Reduzieren und hinzufügen Entwicklung am Ende bleibt wird diese Technik entwickelt und am Ende bleibt immer die Besseres.
Und was ist besser? Was sich für dich richtiger anfühlt? Oder wie definierst du das bessere Bild zum vorhergegangenen Bild?
Ich denke nicht, dass die Bild jetzt unbedingt sehr viel besser ist als in einer anderen Zeit von früher, weil das geht manchmal zu einer anderen Richtung. Das ist wie meine Motivation zur Malerei oder jeden Tag ins Atelier zu gehen, ist, geht hauptsächlich um Selbstverbesserung. Ich möchte einfach meine Bilder verbessern. Aber es gibt nie einen Standard, wie ist das am besten, wie ist die Verbesserung. Deswegen bin ich immer auf dem Weg nach Such. Das heißt, es gibt verschiedene Zeitphasen, wo ich denke, ah, das ist besser für mich oder ich muss das verbessern. Zum Beispiel, jetzt für mich gut ist, dass diese Lilien oder das Bild sehr mutig und genau ist. Das ist wie jemand haltet an einer Rede und er spricht keine unnötigen Sachen. Das ist zum Beispiel wie ich gehe ins Atelier und ich erzähle dich etwas, aber ich sage vielleicht nur zwei Wörter oder zwei Sätze, dann gehe ich wieder.
Ja.
Aber das reicht. Und ich lasse diese Lehrerraum, ich lasse diesen Lehrerraum einfach zu den Zuschauer oder Zuhörer, die kann, aber die Reaktion interessiert mich nicht. Ich bin schon gegangen. Du kannst selber diese Geschichte weiterentwickeln. Und das finde ich, das nenne ich genau und nötig. Ich möchte im Moment nur die nötigste Sprache auf den Leinwand bringen. Ich möchte nicht mehr
Unnötiges sagen.
Genau.
Und wenn du jetzt dann frühere Bilder anguckst, denkst du, du würdest das, du stehst sozusagen noch hinter dieser Aussage, würdest es aber heute schärfer formulieren.
Genau.
Und musst du dich, brauchst du diese, sag ich mal, Disziplin, also fällt es dir manchmal schwer auch zu arbeiten?
Manchmal ja, aber meistens nicht, weil ich liebe arbeiten. Auch wenn ich keine Ausstellung habe, möchte ich trotzdem malen und arbeiten. Ich genieße es zu arbeiten und immer wenn ich gemalt habe, fühle ich mich glücklich in diese, am Ende des Tages. Wenn ich eine perfekte Tag für mich ist, ich habe gemalt.
Und das heißt, du versuchst dich auch auf Arbeitsphasen im Atelier zu konzentrieren und Tizian hilft dir bei den ganzen anderen Dingen, die ja auch beim Künstlersein dazugehören, irgendwie E-Mails und ich weiß nicht was alles.
Nein, eigentlich muss ich selber auch ganz viel über andere Dinge beschäftigen. Tizian hilft mir bei den Sachen, wo ich selber nicht so gut entscheiden kann, wir diskutieren meistens. Und wer, oder manche noch komplizierter Sachen, aber normale Tätigsachen wie E-Mail schreiben oder normale Dokumente verschicken oder Website erneuern, alle diese Sachen mache ich immer selber. Ich denke, es ist 50-50. 50 Büro arbeiten und 50 Atelier arbeiten. Aber ich genieße es auch, weil ich bin an anderer Perspektive auch am Verbessern und Entwickeln. Ich kann jetzt viel besser Büroarbeit machen als früher. Ich mag es einfach zu lernen und zu verbessern.
Okay, dieser Verbesserungsanspruch gilt sozusagen für jeden Lebensbereich.
Genau, für jeden Lebensbereich, ja.
Und sag mal, lass uns noch über die Titel deiner Bilder reden, weil mir ist jetzt aufgefallen, dass in unserer Ausstellung der Titel ist, sag nochmal, wie du kannst es besser aussprechen.
On the way to Phong Lai Island.
On the way to Phong Lai Island.
Yeah.
Und die Bilder haben oft mit Reise und sowas zu tun.
Genau. Die Titel heißt On the way to Phong Lai Island, nicht Phong Lai Island, weil ich finde, das ist schöner, wenn man in einem Prozess ist, auf etwas zu suchen. Dann gibt es Erwartungen oder es gibt dann eine offene Ende oder offene Geschichte. Das ist wie, dass ich on the way, auf dem Weg auf Suche von meiner Verbesserung für meine Bilder, für meine Karriere oder für meine andere Lebensfähigkeit. Ich mag es, diese on the way, diese auf dem Weg, diese Gefühl.
Also weil ein Titel ist The boat will be at sea for days and months. No one knows when we will arrive. Ist jetzt zum Beispiel ein Titel.
Das ist, genau. Ich habe selber so eine Geschichte gebaut. Die ganze Text ist On the way to Ponlai Island, the boat, wie du gesagt hast. Und jeder kleine Satz ist ein Titel für eine Serie von das Bild. Aber die alle gehören zusammen.
Und wo kommt das her? Was ist in Ponglai Island? Was erwartet uns da?
Ponglai Island gehört zu einer antiken chinesischen Mystery. Und in ganz alter China denkt man, es gibt zwei Orte, die ganz mysteriös ist. Einer ist irgendwo im Innerland, in den Bergen, und die andere ist irgendwo auf dem See, ganz weit weg. Gibt es eine Insel, und dort wohnt die himmlische und unsterbliche Leute. Und wenn man dort diesen Platz finden kann, bekommt man vielleicht auch die Medizin, dass man auch unsterblich macht. Genau. Und die Leute dort kann fliegen oder so. Und ich mag immer diese historische Geschichte, und ich mag auch gerne lieber fliegen oder diese himmlische Geschichte. Aber die Geschichte ist, niemand war wirklich tot. Niemand weiß, wie es aussieht. Aber das ist absolut aus Fantasie. Mhm. Man denkt, weil man vielleicht nie so weit weg in den See war. Deswegen denkt man, es gibt bestimmt irgendwo einen geheimen Ort auf dem See. Deswegen, aber in der alten Zeit gibt es wirklich Leute, die mit dem Schiff das suchen gegangen. Aber die Schiff läuft wirklich mehrere Tage oder mehrere Monate. Aber meistens findet man das nicht. Man sagte, wenn man Schicksal hat, dann findet man vielleicht diese Insel. Dann kannst du auch dort leben oder du kriegst diese Medizin, wo du auch unsterblich werden. Ja, das ist die ursprüngliche Geschichte.
Und das ist aber natürlich dein Ziel, unsterblich zu werden, oder?
Ja, das möchte ich gerne. Ja, weil ich finde, das Leben ist sehr kurz. Deswegen lebe ich auch sehr und arbeite ich auch sehr intensiv. Ich möchte so viel schaffen wie möglich in meinem kurzen Leben. Deswegen wäre es natürlich immer schön, wenn das Leben ein bisschen länger wäre, dann kann man noch mehr schaffen.
Genau, aber ich meine, dass die Arbeit quasi unsterblich wird und bleibt.
Genau, das ist auch, wieso ich Künste mache. Das habe ich, als ich 18 war, habe ich mit meiner Familie zusammengesessen und zum Entscheiden, was ich genau mache später, weil ich habe nicht am Anfang an, als Kind war, gedacht, ich würde eine Künstlerin sein. Ich mache auch gerne Tanzen oder Singen oder Schauspielerin oder so. Aber mein Vater hat einen sehr wichtigen Satz für mich gesagt. Er meinte, wenn du Kunst machst und wenn du gute Kunst machst, dann kannst du deinen Namen in Kunstgeschichte hinsetzen und dann bleibt deine Arbeiten für immer in der Welt, auch wenn du stirbst.
Ja.
Und das finde ich super schön. Ich möchte wirklich so machen, ja.
Ja, ich meine, man muss sich selber Ziele setzen.
Genau.
Das ist ja auch das Interessante, dass Künstlerinnen und Künstler oft das machen und das ist ja, was es so schwierig ist, als man muss ja selber vor allem daran glauben und dann die Sprache finden und erst dann kann man anfangen, andere davon zu überzeugen, dass das, was man da macht, Relevanz hat, ne?
Genau. Du musst auch zuerst selber glauben und selber ein Ziel haben. Mhm. Ja. Und dieses Ziel habe ich am Anfang an.
Und erzähl nochmal zu deiner Arbeitsweise, weil jetzt hast du gesagt, Chorkel, das ist quasi Kohle.
Ja.
Und Oilstick.
Ja.
Beschreib das mal, was ist das genau?
Kohle ist eigentlich ein Material, die ich schon oft benutzt habe, als ich diese Vorbereitungstraining für meine Kunstakademie bewerben in China. In diese Intensive Training, wie ich gesagt habe. Damals malen wir jeden Tag Zeichnungen und Bilder mit Bleistift und auch Cola. Und dann Cola haben wir meistens benutzt für diese schnelle Zeichnung. Du zeichnest eine Person mit seiner Bewegung oder Muskel. Das muss ganz schnell gezeichnet werden. Und Cola ist ein perfektes Material, in ganz kurzer Zeit etwas zu zeichnen.
Mhm, weil, für schnelle Bewegung.
Genau, bei schneller Bewegung, weil dieses Material ist sehr weich. Du kannst mit Finger, mit dem Staub auch spielen, aber das ist auch sehr zart. Aber das gehört zusammen zu dieser Geschwindigkeit und dieser Genauigkeit. Aber auch, die gehört auch gut zu diesem Gefühl, wie du diesen Muskel, diese Lilien, diese Figur wahrnimmst.
Mhm.
Weil so, je gut du das wahrnehmen kannst, desto genauer du das zeichnen oder beschreiben kann, begreifen kann, kannst. Genau. Und wieso ich jetzt neulich Cola benutzen? Weil ich denke, das passt jetzt sehr gut für meine Malezustand und Maltechnik.
Und der Oil-Stick steht dem aber gegenüber als eher etwas Behäbiges, nicht so richtig Kontrollierbares auch, oder?
Genau, die Oil-Stick ist ganz andere, hat eine ganz andere Charakter wie ein Mensch. Die beide haben verschiedene Charakter. Ich habe auch lange Zeit gebraucht, bis ich die zwei Material wirklich zusammenbringen kann, weil am Anfang an diese Cola war sehr dominant. Wenn ich die Cola zuerst benutzt habe, dann ist die Bild fast fertig, weil was wir gelernt haben, ist einfach die ganze Zeichnung mit Cola fertig zu malen. Deswegen
habe ich jetzt aber auch bei dir im Atelier gesehen, ne? Du arbeitest gerade an Bildern, die nur mit Kohle sind.
Genau, genau.
Ja. Und das war total reduziert eigentlich. Also genau. Immer noch viel los auf dem Bild, aber eben sehr pur irgendwie, nur Kohle auf. Grundierst du die Leinwände eigentlich selber?
Manche Leinwand habe ich selber grundiert, manche nicht. Leinwand habe ich die vorher grundierte Leinwand benutzt.
Bestellt, weil, die kann man einfach bestellen, ne?
Genau, ja. Weil ich probieren möchte, weil ich habe herausgefunden, bei dem Cola manchmal funktioniert besser bei dem vorher grundierte Leinwand, weil die vorher grundierte Leinwand ist ein bisschen rutschiger als selber grundierte Leinwand.
Weil die industriell grundiert ist, ne?
Vielleicht, ja. Aber die Farbe
da kommst
ist
du
ein
sozusagen mit der, das gibt ja auch deshalb Künstler, die arbeiten dann auf Papier, weil die Oberfläche, also die ist sozusagen glatter in dem Auftrag, ne? Manchmal ist es ein bisschen holprig, wenn es selber grundiert ist.
Genau, das ist ganz anderes, genau das, ja. Deswegen möchte ich beides probieren. Aber das ist die vorher grundierte Leinwand und selber grundierte Leinwand hat auch eine andere Farbe. Mhm. Selber grundierte Leinwand ist ein bisschen gelber und vorher grundierte Leinwand ist ein bisschen kalte, weit.
Rein weiß.
Weiß. Mhm. Rein weiß. Mhm.
Und jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen bei dem Oil-Stick. Sag nochmal was dazu. Also du hast dann eben die Kohle, die eben in dieser direkten Bewegung, Übersetzung präzise und schnell ist. Und was machst du zuerst? Machst du erst Kohle oder erst Oil-Stick?
Jetzt immer zuerst der Cola.
Okay, und wie kommt dann der Oil-Stick dazu?
Da habe ich versucht, diese Oil-Stick zu heimzubringen. Am Anfang an war es schwierig, weil die Cola selber kann schon ein komplettes Bild fertig malen. Aber aber ich möchte trotzdem probieren, wie kann ich die zwei Material zusammenbringen. Dann habe ich herausgefunden, ich kann mit dieser Hauptskulptur von den Cola dann weiter bearbeiten. Einfach nicht mit dieser Oil-Stick eine ganz andere Bildaufbau malen, sondern ich folge die Spuren von dieser Cola. Mhm. Manchmal kann ich auch die Cola ein bisschen wegmachen, aber das ist wie, jetzt ist wie diese Cola ist deine Knochen, aber diese Oil-Stick ist wie die Muskel und Fleisch. Das wachselt auf die Cola, auf diese Baum.
Und wie verhält es sich mit anderen Pinsel und sowas?
Pinsel habe ich mehr benutzt, als ich farbige Hintergrund machen. Genau, im Moment benutze ich keine Pinsel.
Und dann kommt der farbige Hintergrund auf die grundierte Leinwand und bevor die Kohle kommt, oder?
Genau, genau. Ja. Aber dieses Mal gibt es keine farbige Hintergrund und keine Pinsel. Ja. Nur Cola und Oil-Stick.
Okay, das heißt, und jetzt habe ich ja schon gesehen, hast du angefangen nur mit Kohle zu arbeiten und dann wird es irgendwann wird es wieder voller und dann kommen wieder alle möglichen, kommt wieder Pinsel dazu. Und was benutzt du noch?
Pinsel, Oilfarbe, Ölfarbe. Mhm, und Bleistift und Kreide und alle Möglichkeiten, ja.
Okay, und es sind dann immer so Phasen mit sozusagen Intensität und dann wird es weniger und aber auf dem Weg verändert und du weißt natürlich selber nicht, in welche Richtung es sich verändert.
Ungefähr weiß ich, weil jetzt bin ich in einer Phase zum Reduzieren. Ich denke, die kommende paar Monate oder nächstes Jahr es ist immer unberechenbar wie das Leben, Aber ich denke, im Moment möchte ich immer noch auf dem reduzieren Weg. Es wird immer noch weiter reduziert.
Mhm. Und fällt dir das schwer, von den Arbeiten dann loszulassen nach einer Ausstellung? Oder auch, wenn du jetzt dich mit älteren Arbeiten beschäftigst, die dann jetzt anzuschauen? Wie ist sozusagen dann die Arbeit mit den Bildern, die das Atelier verlassen und die, jetzt hast du gerade eine Ausstellung in London gehabt, glaube ich, ne? Jetzt haben wir unsere demnächst. Wie ist das dann, die Bilder zusammenzustellen im Raum?
Am Anfang war es mir wirklich schwierig, weil jedes Bild ist wie eine gebärende Baby von mich selber, von meiner Seele und Körper, alles. Ich mache immer so, meine Lieblingspaar Bilder, die bald weggehen werden, hänge ich in die Wand oder liege ich im Atelier, so dass ich jeden Tag sehen kann, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit mit das Bild verbringen kann. Und aber irgendwann muss das Kind weggehen, damit andere Leute das sehen kann. Ich freue mich auch immer, wenn mein Bild ausgestellt wird und ganz viele Leute das sehen und besuchen oder überall auf der Welt kann das Bild sehen, durch digital oder durch selber dorthin zu gehen.
Jetzt hast du gerade das Digitale erwähnt. Welche Rolle hat Social Media, Instagram und sowas?
Ich glaube, Social Media ist im Moment sehr wichtig für uns, besonders auch wegen der Pandemie. Und ich bin jetzt in Europa, aber durch meine Social Media kann alle diese Leute in China auch alle meine Bilder sehen oder alle meine Ausstellungen, Bewegungen mitbekommen. Ich finde, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Media, weil du kannst nicht immer zu einer Ausstellung gehen oder du kannst nicht alles sehen, aber durch Internet, durch digital kannst du Ausstellungen besuchen in der Welt. Und durch digital, durch meine Instagram oder WeChat, kann auch die Leute überall auf dem Bild meine Bild sehen. Ich mag es und ich finde es auch sehr wichtig. Natürlich ist es unvergleichbar, im Original zu sehen, aber besser als nichts, besser als dass du gar nichts gesehen hast.
Ja, vor allem, wenn man mal was im Original gesehen hat, kann man dann eine digitale Reproduktion besser einordnen. Wie du sagst, zumindest ist es ein... Man kann schon jetzt erkennen, in welche Richtung die Bilder gehen, wenn man das mal im Original gesehen hat. Sieht man sozusagen, welche Elemente sich verändert haben oder so. Und das heißt, du achtest schon sehr darauf, dass deine Kunst auch in China, du verstehst dich einfach auch als chinesische Künstlerin und pflegst die Ausstellungspraxis in China.
Genau, ich denke, ja, ich möchte auch gerne, aber ich denke, die Leute in China kann vielleicht nicht 100% mitbekommen, was ich genau gemacht habe in Deutschland oder in Europa. Aber ich versuche, so viel die zu teilen wie möglich.
Und wie verhält sich das mit Zensur? Weil Instagram, ich glaube, viele in China benutzen es mit VPN, aber an sich gibt es ja, glaube ich, gar kein Instagram in China, ne?
In China benutzen wir WeChat, deswegen benutze ich die zwei Social Media.
Und wie war das an der Akademie? Hattest du das Gefühl, da gab es irgendwie Grenzen in dem, was rezipiert wurde?
Was bedeutet Rezept?
Also was man sich angeschaut hat an westlicher Kunstgeschichte, oder war das vollkommen zensurfrei?
Als ich in meiner Kunstakademie war, kann ich noch Google benutzen. Dann habe ich auch Google benutzt, ganz viel Recherche zu machen, ganz viel ausländische Künstler zu suchen und Bilder unterladen. Aber kurz nach meinem Abschluss kann man Google nicht mehr benutzen. Ich glaube, das war sehr schlimm, weil das wie eine Tür zugemacht.
Ja.
Wir haben natürlich Baidu, das ist anderes, gleich wie Google. Aber Baidu wird von Chinesen eingetragen und das, ja, ich kann nicht mehr so gut recherchieren.
Ja, ist aber für dich jetzt wahrscheinlich auch nicht so ein Thema, weil, na gut, Kunst ist natürlich irgendwie immer politisch, ne? Aber wie hast du das Gefühl, da musst du dich irgendwie zu positionieren?
Kunst ist immer politisch, aber wir leben auch in einer sehr politischen Welt. Aber ich möchte nicht mich selber etwas auf Schuld tragen. Ich fühle mich nicht so verpflichtet, dass ich für die Politik etwas machen muss, weil ich finde, Kunst hat auch ihr eigenes Leben. Die kann die ist auch Pühl mit Liebe oder Leidenschaft. Die muss nicht immer etwas Schwieriges auf die Schulter tragen.
Ja, ja. Super, ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle nur noch mal alle einladen, sich die Ausstellung selber anzuschauen, weil ich glaube, dass man die Kraft der Bilder vor allem dann spürt, wenn man ihnen begegnet. Vor allem fand ich das sehr toll, was du beschrieben hast mit dem Schwimmen im See versus Schwimmen im Fluss. Ich glaube, wir zeigen das bis im Pool. Ich glaube, wir zeigen bis dahin dein größtes Bild, oder?
Genau, das ist zweites Mal, dass ich dieses Format male. Das ist sehr, sehr groß.
Ja, ja. Ah, das zweite Mal, okay. Mm. Na gut, immerhin. Wahrscheinlich ist es natürlich dann noch besser, weil jedes Mal wird es besser.
Genau, genau.
Dann zeigen wir jetzt das beste Bild in dieser Größe. Was hast du gesagt?
3,30 Meter mal 6,80 Meter.
Super. Xiao, danke dir sehr für das Gespräch und ich freue mich auf weitere.
Danke, Johann. Ich freue mich auch auf weitere.
Super, bis dann.
Bis dann.